NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist heute Abend Rüdiger Mark und wir haben unter anderem folgende Themen für Sie. Lufthansa und Piloten verhandeln wieder miteinander. Deutschlands oberste Bischöfin als Alkoholsünderin ertappt. Kirche und Politik streiten über Missbrauchsfälle und Streit um Google View. Doch zuerst zum Thema, das die letzten drei Tage uns am stärksten mit beschäftigt hat, der Lufthansa-Pilotenstreik. Lufthansa-Piloten auf die Erde zurückgeholt. So und ähnlich waren die leicht hämischen Überschriften heute dazu, dass auf nachdrückliche Empfehlung einer Frankfurter Richterin die Lufthansa-Piloten ihren Ausstand nach einem Tag bereits wieder beendet haben. Fürs Erste zumindest. In der Sache nämlich gibt es keinen Fortschritt. Und für Lufthansa-Kunden ist der Trost auch eher schwach. Bis Freitag soll es dauern, bis alle Flüge wieder nach Fahrplan abheben und landen.
Wir freuen uns, Ihnen wieder weltweit Lufthansa-Verbindungen bieten zu können. Leider kam es in den letzten Tagen zu Ausfällen von Lufthansa-Flügen. Beeinträchtigungen, die damit für Sie verbunden waren, bedauern wir sehr.
Mit diesen Worten will die Lufthansa ihr Image nach dem Streik ihrer Piloten am Montag aufbessern. Denn noch am Dienstag stand auf den Anzeigetafeln der Flughäfen hinter etwa 800 Flügen der größten deutschen Fluggesellschaft das Wörtchen cancelled. Knapp die Hälfte der Flüge vom Normalflugplan waren also ausgefallen. Lufthansa-Sprecher Klaus Walter hält die Rückkehr zum normalen Flugplan für eine große logistische Herausforderung.
Einmal von dem Material der Flugzeuge her, die wieder in das System einzuspeisen. Zum anderen müssen sie auch immer die richtigen Besatzungen dann am richtigen Ort haben. Und bei einem Netz mit weltweit 200 Zielen ist das eine sehr anspruchsvolle Logistik.
Am Mittwoch sollen bereits 1400 der insgesamt 1800 Flüge der Lufthansa an den Start gehen. Und am Donnerstagabend hofft Konzernsprecher Walter auf einen normalen Flugverkehr der Lufthansa.
Wir hoffen, dass wir im Laufe des Donnerstags soweit sind, raten aber allen unseren Kunden, im Internet nachzuschauen. Auch die Reisebüros sind informiert. Wir aktualisieren ständig den Sonderflugplan, dass wir sicherstellen, dass wir möglichst rasch die Kundenwünsche auch erfüllen können.
Die Kosten für den Streik und seine Folgen könne die Lufthansa bislang noch nicht genau beziffern. Die Flugausfälle am Montag kosteten den Konzern nach Angaben von Walter aber 25 Millionen Euro. Und auch an den Tagen mit eingeschränktem Flugverkehr gehe der Umsatzausfall in die Millionen. Die Lufthansa war deshalb am Montag vor das Frankfurter Arbeitsgericht gezogen, um mit einer einstweiligen Verfügung dem Streik der Piloten ein Ende zu setzen, wegen Unverhältnismäßigkeit. Die einstweilige Verfügung hat der Konzern nicht bekommen, aber einen Vergleich mit dem Tarifgegner, der Pilotenvereinigung Cockpit. Mit diesem Vergleich ist der Streik bis zum Ende der neuen Tarifrunde am 8. März ausgesetzt. Das befürwortet auch Ilona Ritter von der Pilotenvereinigung Cockpit.
Es ist ja auch nicht unser Ziel gewesen, den Streik um des Streikes willen, sondern wir wollten damit den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, damit man wieder an den Verhandlungstisch kommt. Das ist gelungen, jetzt zwar über den Weg, dass wir uns da verglichen haben. Das will ich gar nicht werten. Also ich setze wirklich darauf, dass wir konsensorientiert da miteinander umgehen im Weiteren.
Darauf setzt auch der Arbeitgeber Lufthansa. Beide Seiten also peilen einen Tarifabschluss an. Doch die Fronten scheinen weiterhin verhärtet. So will sich Cockpit-Sprecherin Ritter auch von ihrer Forderung, den Tarifvertrag auf die Töchter der Lufthansa im Ausland anzuwenden, noch nicht komplett distanzieren.
Für mich dann nicht ausgeschlossen, wenn die Lufthansa ihrerseits die Forderungen nach Kosteneinsparungen und Zugeständnissen für die Umstellung des Unternehmens aufrechterhält, dann werden wir auch überlegen, welche Themen uns dann wichtig sind, auch weiterhin in den Verhandlungen mit zu diskutieren.
Wann und wo genau diskutiert wird, dazu schweigen sich beide Seiten aus. Erste Kontakte hinter den Kulissen hat es aber nach Angaben von Lufthansa-Sprecher Klaus Walter bereits gegeben.
Das war ein Beitrag von Julia Hummelsieb. Bei dem Lufthansa-Konflikt geht es nicht nur ums Geld, sondern auch darum, ob die Fluglinie ihre Piloten in Zukunft nur noch seltener nach dem üppigen Konzerntarifvertrag bezahlt. Das allerdings ging bisher fast unter, meint Jürgen Döschner in unserem Kommentar.
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik. Wenn wir zum Taxipreis fliegen wollen, dann muss man sich nicht wundern, dass die Piloten irgendwann auch wie Taxifahrer bezahlt werden. Die Frage aber, die sich nicht nur die Piloten, sondern auch wir, die potenziellen Fluggäste, stellen sollten, lautet: Wollen wir das? Wollen wir eine Entwicklung, wie sie im Einzelhandel, am Bau, in Pflegeberufen und vielen anderen Branchen schon weit fortgeschritten ist? Wollen wir diese Abwärtsspirale bei den Einkommen, doppelt getrieben durch Geiz-ist-geil-Mentalität der Kunden und Shareholder-Value-Primat der Manager auch für die Luftfahrt? In einer Branche, in der es wie in kaum einer anderen um Sicherheit und Verantwortung geht. In den USA gibt es bereits Fluggesellschaften, wo die Piloten sich neben der Fliegerei noch einen Zweitjob suchen müssen, um ihre Familien zu ernähren. Zugegeben, davon sind die Lufthansa-Piloten mit ihren Jahresgehältern zwischen 120.000 und 300.000 Euro noch weit entfernt. Doch in ihrer Auseinandersetzung mit der Konzernführung geht es nicht allein um die Wahrung alter Privilegien. Es geht auch darum, einen Trend zu stoppen, der letztlich zu einer Erosion der Pilotengehälter bei allen Airlines führen kann. In kaum einer anderen Branche ist es so einfach, nationale Tarifstrukturen auszuhebeln wie in der Luftfahrt. Schließlich ist es egal, ob auf der Strecke Frankfurt-Madrid der Pilot in Frankfurt oder in Madrid wohnt. Diese Vorzüge der grenzüberschreitenden Luftfahrt machen sich seit Jahren viele Airlines zunutze, auch die Lufthansa. Schon jetzt wird rund die Hälfte der 9.000 Lufthansa-Piloten nicht mehr nach dem großzügigen Konzerntarif bezahlt. Und hier liegt das eigentliche Versäumnis der Pilotengewerkschaft Cockpit. Sie hat es nicht verstanden, möglicherweise auch gar nicht versucht, die bereits heute schlechter bezahlten Kollegen in ihren Arbeitskampf einzubeziehen. So haben sie sich nicht nur dem öffentlichen Vorwurf ausgesetzt, Klientelpolitik für die Bestverdiener zu betreiben, sie haben auch innerhalb der Gewerkschaft eine Diskussion und einen Konflikt provoziert, der zu einer Zerreißprobe für die Pilotengewerkschaft werden könnte. Die Aussetzung des Streiks durch die Pilotenvereinigung Cockpit ist ein Beleg dafür, wie angeschlagen die Gewerkschaft durch den äußeren und inneren Druck bereits ist. Cockpit muss die kommenden zwei Wochen dafür nutzen, einen Strategiewechsel einzuleiten. Nur wenn die Gewerkschaft glaubhaft machen kann, dass sie nicht nur für die eigenen silbernen Löffel, sondern für alle Piloten und damit auch für die Fluggäste streitet, hat sie noch eine Chance, als Sieger aus diesem Arbeitskampf hervorzugehen.
Das war ein Kommentar von Jürgen Döschner im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein bisschen zu viel getrunken, kommt schon mal vor. Rote Ampel überfahren, erwischt geworden, Punkte in Flensburg, Geldstrafe. Das ist zwar nicht rechtens und auch nicht ungefährlich, aber zählt bei vielen Leuten zur Kategorie Kavaliersdelikt. Kommt schon mal vor. Wenn das aber Margot Kessmann passiert, dann ist das was anderes. Denn Kessmann ist amtierende Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche und somit oberste evangelische Seelsorgerin. Samstagabend wurde sie in Hannover mit über 1,5 Promille erwischt, nachdem sie eine rote Ampel überfahren hatte. Und das in der Fastenzeit. Kessmann hat nicht nur Freunde in den Hierarchien der evangelischen Kirche und jetzt hat sie ein richtiges Problem. Melanie Thielkes.
Bischöfin Margot Kessmann teilte über ihre Sprecherin mit, sie habe einen schlimmen Fehler begangen. Ihr sei bewusst, wie gefährlich und unverantwortlich Alkohol am Steuer sei und sie werde sich selbstverständlich den rechtlichen Konsequenzen stellen. Mehr war von offizieller Seite heute nicht zu hören. Kessmann nahm an einer Sitzung im Kreis ihrer Berater teil, doch es drang nichts nach außen. Disziplinarrechtliche Folgen gibt es laut Landeskirche nicht. Kessmann könnte allenfalls gerügt werden. Die EKD-Ratsvorsitzende hat alle öffentlichen Termine für die nächsten Tage abgesagt. Heute hätte sie in Osnabrück zu einem Jubiläum vor Erzieherinnen sprechen sollen. Anja Lemme vom Heilig-Geist-Kindergarten spricht aus, was viele Kolleginnen denken.
Also ich kann das nicht nachvollziehen, weil es nicht meine Haltung ist. Entweder gehe ich feiern oder ich fahre Auto. Es gibt sicherlich auch noch schlimmere Delikte, die man begehen kann, wenn man in so einer Position ist. Ich finde es völlig korrekt, dass sie ganz normal wie jeder andere auch behandelt wird dazu, dass sie ihren Führerschein abgeben muss, dass sie Punkte sammelt. Das muss auch so sein. Und letztlich muss sie sich den Fragen jetzt auch stellen. So, ansonsten fordere ich da keine Konsequenz.
Bislang ist nur die Frage der rechtlichen Konsequenzen eindeutig geklärt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer. Wegen des Blutalkoholwerts von 1,5 Promille muss Margot Kessmann mit einer Geldstrafe rechnen. Der Führerschein kann ihr bis zu einem Jahr lang entzogen werden. Was aber der Image Schaden für ihr Amt bedeutet, kann heute noch niemand beantworten. Friedrich Weber, Bischof der Braunschweiger Landeskirche, hält es für unwahrscheinlich, dass die EKD-Ratsvorsitzende wegen der Trunkenheitsfahrt ihre Ämter niederlegen muss. Dennoch, der Fehltritt der Bischöfin liefert möglichen Gegnern Munition und ist Wasser auf die Mühlen von konservativen Kritikern. Noch ist unklar, ob die evangelische Kirche geschlossen zu und hinter ihrem Oberhaupt steht. Trotz des großen Wirbels genießt Kessmann aber grundsätzlich Rückhalt bei vielen Gläubigen. An der hannoverschen Marktkirche, in der die Bischöfin sonst predigt, reagierten viele Passanten geschockt. Einen Grund für Rücktrittsforderungen an die beliebte und geschätzte Kirchenfrau sieht dieser Hannoveraner trotzdem nicht.
Naja, jeder Mensch macht Fehler. Was soll ich weiter dazu sagen? Ich tue sie nicht verurteilen. Das war nochmal ein Fehltritt. Ich denke mal, sie hat sich das hinter die Ohren geschrieben, dass er das nicht wieder macht.
Die Polizei hatte Margot Kessmann am Samstagabend auf dem Nachhauseweg von einem privaten Termin in der hannoverschen Innenstadt gestoppt, weil sie mit ihrem Dienstwagen eine rote Ampel ignoriert hatte. Die Bischöfin musste pusten und anschließend eine Blutprobe abgeben. Diese ergab einen Wert von 1,54 Promille.
Gesucht, dynamischer, loyaler Manager mit konservativer Grundhaltung, gewohnt in kürzester Zeit große Herausforderungen zu stemmen und erfolgreich Kampagnen zu planen und durchzuführen. So könnte die Stellenanzeige aussehen, mit der die nordrhein-westfälische CDU jetzt ganz schnell einen neuen Generalsekretär finden muss, nachdem der bisherige Hendrik Wüst gestern das Handtuch geschmissen hat. Es ist eine ziemlich ungemütliche Lage, in der sich Ministerpräsident Rüttgers gerade befindet. Denn in weniger als 3 Monaten wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Seit 17 Uhr saß der Vorstand der nordrhein-westfälischen CDU zusammen und hat eine Lösung gesucht. Die scheint gefunden zu sein. Leo Flamm live in Düsseldorf. Wer ist es denn geworden, der neue CDU-Generalsekretär?
Ja, der neue Mann ist gefunden worden. Der neue Generalsekretär heißt Andreas Krautscheid. Es ist der bisherige Minister für Europaangelegenheiten und Medien in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Krautscheid ist sozusagen ein alter Bekannter und enger Vertrauter von Jürgen Rüttgers. Er hat dem Ministerpräsidenten schon mehrfach in schwierigen Situationen geholfen. Als Rüttgers einen neuen Regierungssprecher brauchte, da war Krautscheid zur Stelle. Dann wurde er Europaminister. An dieser Stelle wird Rüttgers jetzt einen neuen Mann brauchen, denn das Ministergesetz hier im Land sieht vor, dass man keinen Beruf neben dem Ministerpräsidenten, neben dem Ministeramt ausüben darf. Wobei noch nicht klar ist, sagte Rüttgers, ob er den Europaministerposten überhaupt nachbesetzen wird. Krautscheid hat Rüttgers auch in mancher komplizierter Fragestunde im Landtag vertreten. Er hat das immer souverän gemacht. Er ist sozusagen ein Mann mit Biss, aber auch mit Humor und hat sich da eine Menge Respekt bei erworben.
Die Nachfolgeregelung kam ja sehr rasch. Was kommt jetzt auf den neuen Generalsekretär zu? Ich nehme an, zumindest eine ganze Menge Arbeit.
Davon können Sie ausgehen. Also er tritt den Posten des Generalsekretärs am 7. März an und Krautscheid sagt, er wisse noch nicht, ob er das nach der Wahl auch weitermachen will. Rüttgers und Krautscheid betonten eben, jetzt gehe es erstmal darum, die Wahl zu gewinnen. Das heißt, Krautscheid muss das Wahlkampfkonzept der CDU umsetzen, das vorliegt, und er muss Ruhe in die Partei bringen, vor allen Dingen auch in die Parteizentrale nach den Turbulenzen, die es da mit dem alten Generalsekretär Wüst gegeben hat. Und den diversen Affären, also erinnert sei nur an die Videobespitzelungsaffäre der SPD-Spitzenkandidatin Kraft zum Beispiel, aber auch die Affäre um die Sitzungsgelder für die CDU-Landtagspräsidentin van Dinter. Krautscheid genießt das Vertrauen der Parteibasis. Er ist Chef des mitgliederstärksten CDU-Kreisverbandes Rhein-Sieg im Land. Also es gibt viel zu tun für den neuen CDU-Generalsekretär bis zum 9. Mai, bis zum Wahltag.
Leo Flamm war das, live aus Düsseldorf. Vielen Dank. Wir schauen nach Berlin. In den letzten 2 Wochen hat sich ja nicht unbedingt der Eindruck aufgedrängt, dass die Bundesregierung dort mit dem Regieren beschäftigt ist. Eher schon mit dem Streiten. Aber immerhin, manchmal geht doch was. Bei der Zukunft der Solarförderung zum Beispiel. Seit Wochen haben sich CDU, FDP und Solarwirtschaft darüber gestritten, wie und wie stark die Förderung der Solarenergie gekürzt werden soll. Dass sie gekürzt wird, war dabei unstrittig. Heute hat sich die Bundesregierung auf einen Kompromiss geeinigt. Manchmal wird in Deutschland eben doch noch richtig regiert. Bettina Altenkamp.
Solarstrom boomt. Kaum irgendwo gibt es so viele Solaranlagen wie in Deutschland und kaum irgendwo wurden Photovoltaikanlagen so milliardenschwer gefördert. Überfördert, meint Umweltminister Röttgen und hatte vor einigen Wochen Kürzungspläne vorgelegt, die beim Koalitionspartner FDP, aber auch bei den betroffenen Unternehmen auf heftigen Widerstand gestoßen sind. Nun hat die Koalition einen Kompromiss gefunden. Nicht bereits zum April, sondern erst zum Juli sollen die Subventionen für Solaranlagen auf Dächern um zusätzliche 16% gekürzt werden. Für Großanlagen auf Freiflächen geht die Unterstützung um 15% zurück. Für die Liberalen, so deren Fraktionschefin Homburger, ist wichtig, dass die Solarbranche in Deutschland mit der jetzigen Regelung auch weiterhin eine Zukunftschance hat.
Weil das klare Ziel dieser Koalition ist, dass wir den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix erhöhen wollen und darüber hinaus das regenerative Zeitalter auch erreichen wollen.
So hat sich die FDP mit ihrer Forderung durchgesetzt, dass bei Solaranlagen auf sogenannten Konversionsflächen, also zum Beispiel Mülldeponien, Industriebrachen oder ehemaligen Militärgeländen, die Förderung nicht so stark gekürzt wird. Statt 15 sind es hier nur 11% minus. Ein komplettes Förderungsaus gibt es dagegen für Anlagen auf Ackerflächen, so wie es Bundesumweltminister Röttgen bereits geplant hatte.
Dort gibt es Nutzungskonflikte und wir wollen auch Ackerflächen, wertvolle Ackerflächen, Wesentlichen der Landwirtschaft, der Ernährungssicherung vorbehalten.
Von den Kürzungen gibt es aber auch Ausnahmen. Wer sich privat ein Solarmodul aufs Haus gesetzt hat und den Strom für den Eigenverbrauch produziert, also nicht ins Stromnetz einspeist, kann mit mehr Geld rechnen. Pro Kilowattstunde gibt es dann einen Bonus von 8 statt bislang 3,5 Cent. Der Kompromiss soll Anfang März vom Kabinett beschlossen werden.
Die katholischen Bischöfe sind empört, entsetzt und sauer. Dafür gibt es in den letzten Wochen ziemlich viel Anlass. Und bei der Versammlung der Bischofskonferenz in Freiburg wird darüber auch geredet. Aber empört war der Vorsitzende Bischof Zollitsch nicht über die immer neuen Fälle von Kindesmissbrauch, die fast täglich in die Öffentlichkeit gelangen. Empört war er über Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger. Die hatte sich nämlich erdreistet, gestern in den ARD-Tagesthemen die katholische Kirche aufzufordern, endlich mit den Behörden konstruktiv zusammenzuarbeiten.
Bisher war jedenfalls nicht der Eindruck da und ist auch durch nichts gefestigt worden, dass bei auch nur dem Verdacht auf Missbrauch hier die Verantwortlichen der katholischen Kirche mit den Strafverfolgungsbehörden konstruktiv zusammenarbeiten. Es ist leider bisher nicht ersichtlich, dass sie ein aktives Interesse an wirklich rückhaltloser und lückenloser Aufklärung gezeigt haben. Und deshalb muss natürlich überall da, wo nicht verjährt ist, das ganz klar erfolgen. Und ich erwarte, dass die Verantwortlichen der katholischen Kirche endlich konstruktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, Hinweise geben, mit aufklären.
Und genau das geht dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz eindeutig zu weit, sowohl in der Form als auch im Ton. Jetzt will Bischof Zollitsch, dass die Ministerin das zurücknimmt und stellt ihr ein Ultimatum.
Ich erinnere mich keines zweiten Medienbeitrags eines Regierungsmitglieds der Bundesrepublik, der eine ähnlich schwerwiegende Attacke gegen die katholische Kirche in Deutschland dargestellt hätte. Und ich wundere mich gerade, dass die Bundesjustizministerin, die eigentlich ja nun dafür verantwortlich ist, dann undifferenziert emotional Stellung nimmt. Und ich habe diese Fakten der Ministerin auch geschrieben und erwarte von ihr, dass sie die unwahren Passagen des Interviews innerhalb von 24 Stunden auch wirklich richtigstellt.
Und er sagt, er lege sehr viel Wert darauf, dass diese Fälle aufgeklärt würden und wolle in diesem Zusammenhang auch mit Kanzlerin Merkel telefonieren. Das erklärte der Bischof weiter heute Nachmittag in Freiburg. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Deutsche Bahn hat ein Problem. Eigentlich hat sie mehrere Probleme und manchmal denkt man, sie besteht eigentlich nur noch aus Problemen. Die Berliner S-Bahn jedenfalls ist eines ihrer größeren. Seit Monaten fährt in der größten deutschen Stadt nur so eine Art S-Bahn-Notdienst. Radscheiben, Bremszylinder, die Berliner S-Bahn-Züge sind mangelhaft und müssen überholt werden. Der neue Bahnvorstand, Rüdiger Grube, soll jetzt aufräumen. Und heute hat die Bahn selbst einen Ermittlungsbericht mit haarsträubenden Details veröffentlicht. Und gleich dazu gesagt, es wird alles besser, weil die Berliner S-Bahn zusammen mit der Hamburger ihre Eigenständigkeit verliert und in den Konzern eingegliedert wird. Thorsten Gabriel mit den Einzelheiten.
Die Ermittler waren gründlich. Allein die Zusammenfassung ihres Berichts über die Vorgänge bei der Berliner S-Bahn umfasst 60 Seiten. Tausende Dokumente sichteten die Rechtsanwälte der Kanzlei Gleis Lutz. Hunderte Mitarbeiter befragten sie teils stundenlang.
Das Ergebnis ist klar. Die primäre Ursache stellen massive technische Probleme der Baureihe 481, 482 dar.
Das ist das erste Fazit, das Rechtsanwalt Detlef Schmidt bei der Berichtsvorstellung in der DB-Konzernzentrale zog. Von Anfang an mangelhaft konstruierte Fahrzeuge bei der am stärksten vertretenen Baureihe im Berliner S-Bahn-Netz. Aber auch dies stellten die Prüfer fest. Schwere Managementfehler im Umgang mit diesen Mängeln führten zum Chaos, dessen Nachwirkungen die Berliner Nahverkehrsreisenden bis heute spüren. Systematisch etwa seien Wartungsvorgaben von Herstellern missachtet worden, etwa im Falle von Bremszylindern. Alle 8 Jahre hätten verschiedene Bauteile ausgetauscht werden müssen, aber...
Wir haben feststellen müssen, dass seit ungefähr 2002 praktisch keine Ringe und Druckmuttern ausgetauscht wurden, dass nur ganz wenige neue Bauteile dieser Art gekauft wurden. Das waren in den Jahren 2002 bis Anfang 2009 ungefähr 20. Bei 2660 aufgearbeiteten Bremszylindern.
Ein entscheidendes Manko innerhalb des Unternehmens sei auch gewesen, dass auf kontinuierliche Selbstüberprüfungen verzichtet worden sei, so Schmidt.
Solche Qualitätskontrollen hat es in systematischer Form bei der S-Bahn praktisch nicht gegeben. Die personellen Abteilungen dafür waren nur scheinbar vorhanden. In Wirklichkeit wurde dort was anderes gemacht.
Der Bericht kommt dabei zu dem Ergebnis, dass es auch Vorgaben aus dem Mutterkonzern Deutsche Bahn waren, die die Situation verschärften. Das sogenannte Optimierungsprogramm S-Bahn, kurz OSB, habe auf die sanierungsbedürftige S-Bahn erhebliche Schatten geworfen, so Schmidt. Beispiel Qualitätssicherung.
OSB hat die Mitarbeiter dieser Qualitätssicherungsabteilung, wie man das so schön nennt, umgeklappt in andere Abteilungen versetzt, ohne dass es irgendjemandem aufgefallen ist, dass diese Personen keine Qualitätssicherung betrieben.
Zudem habe es im Unternehmen ein Klima der Nichtkommunikation zwischen Führungskräften und unteren Ebenen gegeben, ergänzte Schmidts Kanzleikollege Tobias Böken.
Das heißt, Anregungen, Bedenken, Kritik von Mitarbeitern schlicht nicht gehört worden. Es gab Aussagen, dass Mitarbeiter ausgebremst würden, wenn sie denn mal Vorschläge machten.
Die Deutsche Bahn kündigte als Reaktion auf den von ihr in Auftrag gegebenen Bericht personelle Konsequenzen an, allerdings ohne konkrete Namen zu nennen. Bahnvorstand Ulrich Homburg verwies dabei darauf, dass auch die Staatsanwaltschaft derzeit noch ermittle. Beschlossen ist dagegen bereits eines. Die Berliner S-Bahn wird im DB-Konzern neu angedockt. Sie verliert ihre Sonderrolle und wird künftig unter das Dach der DB Regio gebracht, wo auch alle anderen S-Bahn-Unternehmen der DB organisiert sind und einheitliche Qualitätsstandards für alle gelten.
Mit Google Street View können Sie und ich und überhaupt jeder, der einen einigermaßen flotten Zugang zum Internet hat, sich 360-Grad-Bilder von Straßenzügen und öffentlichen Plätzen angucken. Von ganz vielen Ländern gibt's das schon, von Deutschland noch nicht wirklich. Dafür hat Google jetzt eine Menge Geld investiert und schickt schon seit Monaten Kleinwagen mit einer aufmontierten Rundumkamera durch ganz Deutschland, die langsam alle Straßen abfahren. Doch Google hat vor allem bei uns mit dieser Aktion eine Menge Ärger gekriegt. Und zwar mit Datenschützern, genauso wie mit der Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner. Jetzt darf jeder Hausbesitzer, der sein Haus nicht im Internet sehen will, das schwärzen lassen. Mehr gibt's nicht, sagt der Internetkonzern und hat heute ein Gutachten vorgestellt, in dem er sich selbst grünes Licht gibt. Johannes Frevel.
Google geht auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung und will bei seinem neuen Angebot Street View auf keinen Fall vor Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner einknicken. Ein Rechtsgutachten der Universität Hannover bescheinigte der Suchmaschine grünes Licht. Der Chefjurist von Google Deutschland, Arndt Haller, will politischen Forderungen nach mehr Datenschutz deshalb nicht nachkommen, wenn Street View in den nächsten Monaten in Deutschland startet.
Das werden wir mit Sicherheit nicht tun. Das ist technisch schlicht nicht möglich, alle Hausbewohner in Deutschland vorab zu fragen, ob wir ihr Haus fotografieren dürfen. Und zweitens, Sie müssen den Vorschlag von Frau Aigner einmal bis zum Ende durchdenken. Es würde bedeuten, dass Google eine Datenbank aufbauen müsste über jeden einzelnen Deutschen. Wo wohnt dieser Deutsche? Wie sieht sein Haus aus? Das ist eine Datensammlung, an der sind wir nicht interessiert und die wollen wir gerade nicht.
Das Unternehmen hatte sich zuvor mit allen deutschen Datenschutzbehörden auf Auflagen geeinigt. In 13 Punkten musste Google in Deutschland bei Street View Zugeständnisse an den Datenschutz machen. Die drei wesentlichsten sind:
Zum einen, dass Widersprüche schon vor der Live-Schaltung des Produktes bearbeitet werden. Das heißt, auch jetzt schon, obwohl das Produkt noch nicht zu sehen ist, können sich Leute an Google wenden und verlangen, dass ihr Haus nicht angezeigt wird. Die zweite wesentliche Veränderung ist, dass Gesichter, die verpixelt werden, nicht angezeigt werden. Und der dritte große Unterschied zu dem Produkt in anderen Ländern ist, dass wir vorab darüber informieren, in welchen Städten und Gemeinden die Street View Autos vor Ort sind und fahren und Aufnahmen machen.
Von den rechtlichen Möglichkeiten gegen Google wird rege Gebrauch gemacht. Tausende Hausbesitzer und Mieter ließen die Abbildung der Fassade ihres Wohnhauses per Internetformular bereits vorab verbieten. Für Street View hat Google alle deutschen Straßen fotografiert. Durch die mit Kartenmaterial verknüpften Panoramen kann man mit dem Computer oder Handy navigieren. Bei Widerspruch werden die betreffenden Häuser geschwärzt, schwarze Flecken, die den neuen Online-Dienst unattraktiver machen. Finanziell ist die Zukunft von Street View unsicher, sagt Haller.
Das ist bislang noch unklar. Der Dienst wird sich auf lange Sicht hoffentlich finanzieren durch die Einschaltung von Werbung.
Offen ist, ob die Rechnung aufgeht. Wenn Google das Geld fehlt, um die wichtigsten Städte in regelmäßigen Abständen komplett neu zu fotografieren, werden die Nutzer bei Street View wegen veralteter Straßenansichten recht schnell ausbleiben.
Es war einer der spektakulärsten Terroristenprozesse der letzten Jahre, der sogenannte Sauerland-Prozess. 4 Männer standen in den letzten Monaten in Düsseldorf vor Gericht. Sie wollten in einem Ferienhaus im Sauerland Bomben bauen und damit Anschläge verüben und wurden dabei spektakulär verhaftet. Heute hatten die Angeklagten die letzte Gelegenheit, ein Schlusswort abzugeben. Sie taten es und sagten sich vom Terror los und sahen ihre Schuld ein. Paul Elmar Jöris.
Noch unmittelbar vor Beginn der heutigen Verhandlung in Düsseldorf beriet sich Fritz Martin Gelowitz intensiv mit seinen Anwälten. Er hatte sich mit seinem Geständnis vor dem islamistischen Terrorismus und der islamischen Dschihad-Union losgesagt und hofft seitdem auf ein mildes Urteil. Dann gestern die Nachricht, dass seine Frau wegen des Verdachts festgenommen wurde, die IJU unterstützt zu haben.
Ich habe ihm diese schlechte Nachricht überbracht und sein letztes Wort heute spiegelt einen Großteil seines inneren Befindlichkeiten wider.
Berichtet sein Anwalt Dirk Uden.
Er hat gesagt im letzten Wort, ich bin immer noch geschockt und überrascht von aktuellen Ereignissen. Ich möchte aber klarstellen, dass ich mich in Zukunft in keinster Weise an irgendwelchen terroristischen Aktivitäten beteiligen werde, auch im Entferntesten. Und ich werde nicht zu irgendeiner terroristischen Vereinigung zurückkehren. Dieser Entschluss steht fest und er ist genauso ehrlich wie alle meine anderen Angaben.
Der in der Türkei festgenommene Attila Selek hatte die Zünder für die Autobomben beschafft und beteuerte heute, es tut mir leid, es war ein Fehler. Der Deutsch-Türke Adem Yilmaz verzichtete auf ein Schlusswort. Der jüngste Angeklagte, Daniel Schneider, übernahm die Verantwortung für sein Handeln. Ich hätte anders handeln können und müssen, fügte er hinzu. Bei dem Polizeibeamten, mit dem er bei der Festnahme gerungen hatte, entschuldigte er sich. Er habe dessen Tod in Kauf genommen, sagte Schneider. Gewollt habe ich das sicher nicht. Es ging aber alles so schnell, dass Vernunft keinen Platz hatte. Bei dem Kampf hatte er nach der Waffe des Beamten gegriffen und ein Schuss war losgegangen. Deshalb wirft ihm die Bundesanwaltschaft versuchten Mord vor und beantragte mit 13 Jahren die höchste Strafe. Daniel Schneider bedankte sich bei der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. Die Gespräche mit ihr haben ihn zur Einsicht geführt, sagt auch sein Anwalt Johannes Pausch.
Ich glaube, einen ganz wesentlichen Bestandteil dazu hat die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe geleistet, die die erste war, die nach langer Zeit über ihn, über sein Leben, über die Brüche in seinem Leben gesprochen hat. Auf die Gespräche hat er sich intensiv eingelassen. Und das war ein Aha-Erlebnis. Diese Gespräche mit der Jugendgerichtshelferin, die waren sehr entscheidend.
Auch bei den 5 Richtern des Düsseldorfer Oberlandesgerichtes bedankte sich Schneider für den respektvollen Umgang. Er werde seine Strafe annehmen und habe das Ziel, mit einem abgeschlossenen Schulabschluss das Gefängnis zu verlassen.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info geht zu Ende. Die Olympischen Spiele in Vancouver fangen heute gerade an. Dort ist es ja vom Vormittag zumindest. Jetzt gerade läuft in Vancouver der Riesenslalom der Männer. Oliver Frick live in Vancouver. Wie sieht's dort aus?
Also bei den alpinen Skiherren haben wir eigentlich nur einen, der da so richtig mithalten kann. Das ist der Felix Neureuther, aber seine Spezialdisziplin ist eigentlich eher der Slalom und der kommt am Samstag. Das heißt, der benutzt den Riesenslalom der Herren momentan oben in Whistler eher so ein bisschen zum Warmfahren. Momentan ist er noch nicht gestartet und die großen Favoriten stehen auch noch oben. Die kommen aus den USA, Bodie Miller und Ted Ligety, und entscheidend wird dann sowieso erst der zweite Durchgang sein, so ab 22.45 Uhr.
Im deutschen Team wird ja heftig diskutiert über den Entschluss von Magdalena Neuner. Sie verzichtet auf die Biathlon-Staffel.
Ja, aber dieser Verzicht von Magdalena Neuner, die ja hier 2 Gold- und 1 Silbermedaille gewonnen hat, der ist vielen nicht ganz klar geworden. Offiziell hat sie das Ganze eben so begründet.
Es ist halt so, wir sind 6 Sportlerinnen hier, 5, die potenzielle Medaillengewinnerinnen sind. Ich bin halt jetzt einfach schon ganz schön fertig und genieße es jetzt unheimlich, dass ich so erfolgreich war. Und es wäre halt einfach schön, wenn die anderen jetzt auch noch eine gemeinsame Medaille machen könnten.
Das ist die eine Seite. Also Lena Neuner hat natürlich viel geleistet, musste viel Programm absolvieren, ist tatsächlich auch ein bisschen müde. Auf der anderen Seite muss man wissen, trainiert sie mit Martina Beck. Und diese Martina Beck wird hier in Vancouver ihre letzten Wettkämpfe bestreiten. Und wenn Lena Neuner die Staffel gelaufen wäre, hätte Martina Beck nicht starten können. Also intern, innerhalb der Mannschaft, wird das Ganze, so Simone Hauswald, als sehr faire Geste von Lena Neuner gesehen.
Ja, es ist schon also eine Entscheidung, die noch nie so da gewesen war, dass eine mehrfache Medaillengewinnerin sowohl bei Olympischen Spielen als auch Weltmeisterschaften dann freiwillig auf einen Staffelplatz verzichtet. Und das gebührt höchsten Respekt, die Geste von der Lena.
Also olympische Gedanken von Lena Neuner vor dieser Staffel. 20.30 Uhr geht's los und die Damen, die dann in die Loipe gehen werden und an den Skistand, das sind Kathi Wilhelm, danach Simone Hauswald, dann die angesprochene Martina Beck und Andrea Henkel soll dann als Schlussläuferin die deutsche Staffel zu einer Medaille führen.
Noch sind wir ja bei der Medaillenwertung ganz weit vorne auf dem ersten Platz. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr so bleiben. Was passiert denn sonst noch?
Also es gibt dann nur noch eine Chance, eine Medaille zu gewinnen im Teamwettbewerb bei den nordischen Kombinieren, also diese Mischung aus Springen und Langlauf. Und interessant auch noch aus deutscher Sicht, das große Eishockeyspiel Deutschland gegen Kanada, da geht es um den Einzug ins Viertelfinale.
Vielen Dank, Oliver Frick, live aus Vancouver. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mein Name ist Rüdiger Mark. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.